Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierung mit Vino. Mein Name ist Stefan Matthes und mein heutiger Gast ist der Christian Derntl. Er ist Lehrer in einem Gymnasium in Linz und setzt ganz viele digitale Elemente hoffentlich in seinem Unterricht ein und kann uns da und dort uns vielleicht Aufschluss geben, was Digitalisierung in der Schule bedeutet. Aber Christian, vielleicht stellst du dich kurz selber vor.
Hallo Stefan, danke mal zuerst für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf. Wie es schon du erwähnt hast, ich darf jetzt da in Linz in einem Gymnasium unterrichten. Mittlerweile das sechste Schuljahr. Und ich befasse mich eigentlich seit meinem ersten Unterrichtsjahr mit Digitalisierung, weil ich einfach gemerkt habe, dass für mich persönlich eine große Arbeitserleichterung ist. Und wie ich dann selber quasi einfach mich mal gut organisiert gehabt habe, habe ich gemerkt, es kann auch für Schüler total viele Chancen bringen, wenn man es jetzt im Unterricht einsetzt. Und über das werden wir jetzt, glaube ich, gemeinsam reden.
Vielleicht nur, welche Fächer unterrichtest du? Weil du bist ja kein klassischer Informatiklehrer.
Genau, ich unterrichte Mathematik und Physik. Bei uns gibt es aber auch so ein Modulsystem in der Oberstufe, wo ich auch noch ein bisschen Astrophysik als Modul halten darf und Rhetorik. Und bin auch noch an der Uni mitverwendet und darf dort die Lehramtsstudierenden auch zum Teil über das Thema Technologieeinsatz im Unterricht Sachen erklären, aber auch zur Physikdidaktik.
Wie werden denn aktuell Technologien im Unterricht eingesetzt? Kannst du uns da so einen kurzen Abriss über, sag ich mal, State of the Art geben, was in österreichischen Schulen an Technologien eingesetzt wird oder wie die verwendet werden?
Ja, das ist total unterschiedlich. Also gibt es von bis, es hängt natürlich stark vom Lehrer ab und aber auch von der Ausstattung der Schulen. Und da gibt es halt natürlich, weil ja Österreich eben, oder Österreichs, vielleicht gesagt, die Bildungsdirektionen eben mit Microsoft einen Vertrag haben, dass die Schüler und auch die Lehrer eben die Produkte kostenlos nutzen dürfen, sind natürlich diese Produkte wie eben OneNote, Teams, natürlich auch Word, Excel und so weiter häufig im Einsatz. Aber auch Apple hat dann eben durch diese Geräteinitiative ziemlich stark ins Bildungssystem gedrängt und hat natürlich jetzt auch einige Schulen ausstatten können mit ihren Geräten. Und insofern werden auch natürlich Apple-Apps natürlich auch verwendet und die ganzen Funktionen, die es dazu gibt, aber auch total viele andere Apps und Drittanbieter, wo es halt ja dann fächerspezifisch irgendwelche Anwendungen gibt, die halt für den Unterricht sinnvoll sind. Also von bis total unterschiedlich, aber es hängt stark vom Lehrer und von den Ausstattungen der Schulen ab.
Nur falls man noch im Hintergrund Geräusche hört, wir sitzen auch in der Schule, das heißt, da ist Betrieb, darum hört man vielleicht das ein oder andere Mal an dir. Ich meine, das ist ja schon mal, aus jemand aus der Wirtschaft kommend, ist ja das schon mal großartig, wenn da Tools eingesetzt werden, die auch in der Welt da draußen eingesetzt werden, Excel, PowerPoint und Co., aber genauso auch Teams ist ja trotzdem sehr weit verbreitet. Wie kannst du digitale Elemente in einen Unterricht einbinden? Für mich ist die Schule doch auch schon eine Zeit lang irgendwie her. Mhm. Wie führt man Kinder daran, mit Technologie oder umzugehen?
Mhm. Also zu deiner ersten Frage, wie ich jetzt Technologie einsetze. Ich mache das mittlerweile seit zwei Schuljahren so, dass die Schüler bei mir kein klassisches Heft mehr haben, wo sie mitschreiben, sondern sie schreiben eben digital mit. In der Unterstufe haben unsere Schüler iPads, wo sie
von der Schule zur Verfügung gestellt.
Genau, über die Geräteinitiative vom Bund. Und in Oberstufen haben sie eher ihre privaten Laptops. Und ich bereite da eben ein OneNote-Klassennotizbuch vor, heißt das, wo ich eben schon die Inhalte aufbereite. Da sind halt dann teilweise Screenshots vom Birchl drin, teilweise sind Videos verlinkt oder Animationen. Und auch immer wieder Bereiche, wo sie selber was eintragen können, wo sie zum Beispiel ein Audio einfügen, wo sie nochmal jetzt das, was sie gelernt haben, in eigenen Worten zusammenfassen oder wo sie einfach jetzt noch was eintippen oder Fotos machen von Versuchen, die wir gerade haben. Und somit haben sie jetzt eben keine analoge Mitschrift mehr, sondern eine digitale. Das ist halt einfach den großen Vorteil darin, dass man eben diese ganzen multimedialen Sachen eben da einbinden kann.
Aber wie bringt man Schüler überhaupt einmal dazu oder Kinder in Wahrheit, einmal mit Technologie umzugehen? Also ich sage jetzt mal, ein Excel ist ja doch ein sehr mächtiges Konstrukt, das theoretisch viel kann, aber wie beginne ich da, dass ich mal sage, mit einfachen Mitteln lerne ich Jugendlichen dann auch, damit sie damit umgehen können?
Mhm. Ja, da muss man natürlich Schritt für Schritt dann das Ganze herangehen. Es ist so, ich habe heuer eine erste Klasse fürs KV und da kriegst dann eben diese iPads und die kommen aber erst, also nicht gleich mit Schulstart, sondern ein bisschen verzögert. Bei uns war es nach den Herbstferien. Sie freuen sich natürlich schon voll drauf und können es gar nicht mehr erwarten.
Weil Spielzeug und was auch immer.
Genau. Und da muss man halt da schon auch behutsam vorgehen, weil für manche Schüler ist jetzt natürlich der erste Kontakt trotzdem oder die erste Möglichkeit, wie sie dann, wo sie dann quasi in die digitale Welt quasi da eintreten.
Also die erste Klasse ist so circa 10 Jahre alt.
Genau. Und es sind dann doch sehr viele Eindrücke, die halt dann auf sie da einprasseln, weil natürlich haben sie dann auf einmal Zugang zu YouTube und die ganzen sozialen Medien und so weiter. Und da ist es so, dass bei uns eben schulinterne Regeln gibt, wie mit dem iPad umgegangen wird. Und dann gibt es auch ja das Fach Digitale Grundbildung.
Das haben alle, oder?
Das haben alle. Das ist jetzt eben gemeinsam mit der Geräteinitiative gekommen. 1 Stunde pro Jahrgang in der Unterstufen jeweils.
Aber österreichweit reden
genau, wir jetzt. Genau. Und da gehen es auch halt, da geht es nicht nur um die Handhabung mit dem Gerät, sondern auch, welche Gefahren birgt es, welche Risiken sind im Internet, wie kann ich mein persönliches Konsumverhalten vielleicht regulieren und reflektieren. Also da wird schon auch drauf geschaut. Aber auch ich in meinem Unterricht, weil ich ja sehr stark eben diese Geräte einsetze, muss halt dann am Anfang, wenn ich es zum ersten Mal eine Klasse habe, 1, 2, manchmal 3 Wochen dafür verwenden, dass wir das einfach Einschulung machen, wie gehen wir damit um, was sind die Regeln bei mir im Unterricht, weil natürlich das iPad bietet viele Chancen, aber natürlich gibt es auch Nachteile und ein großer Nachteil ist, dass leichter abgelenkt sein und leichter abdriften und da muss halt klare Regeln geben, wenn halt wer am iPad einen Blödsinn macht, bei mir ist es immer so, dann muss halt bis zur nächsten Stunde ein Video machen über die heutige Stunde. Und so haben wir das irgendwie ausgemacht. Und so muss man da ein bisschen Schritt für Schritt herangehen, was jetzt die Funktionsweisen betrifft, aber vor allem auch die Risiken und Sachen oder Gefahren, was halt das iPad mit sich bringt, muss man natürlich auch besprechen.
Das ist jetzt quasi Unterstufe. Das heißt, da wird einmal herangeführt, da werden auch schon Tools verwendet, wie OneNote zum Beispiel.
Genau.
Und dann in der Oberstufe haben sie dann eigene Laptops, da wird es dann auch mehr darum gehen, Arbeiten zu verfassen oder zu recherchieren, Präsentationen zu machen und so weiter. Wie funktioniert das?
Ja, also grundsätzlich ist es in der Unterstufe auch so, dass sie da Präsentationen machen und auch Videos und recherchieren. In der Oberstufe natürlich nur ein bisschen mehr und man kann einfach mehr fordern. So jetzt Arbeiten, Schreiben, das ist bei mir in meinem Unterricht jetzt nicht, in Physik und Mathe ist es jetzt nicht wirklich das Thema. Aber im Prinzip läuft es auch gleich ab. Man braucht einfach klare Regeln und, ich würde sagen, um einmal einfach klar zu definieren, was okay ist und was nicht. Und dann finde ich es aber gut, wenn man einer trotzdem auch einen Spielraum läuft, weil gerade da ist die Möglichkeit halt da, dass man einer Kreativität irgendwie da ein bisschen fördert. Und da merke ich auch, es macht einer total Spaß, wenn man einer ein bisschen Freiraum gibt und zum Beispiel sagt, okay, jetzt macht ein Video zum Stromkrieg, wo es das nachstellt und einer spielt halt in Edison, einer in Westinghouse und dann machen sie halt ein Video und dürfen kreativ sein und ich habe schon auch das Gefühl, wenn sie das so spielerisch, interaktiv irgendwie bearbeiten, dass sie es einfach besser behalten.
Okay, das ist die nächste Aufgabenstellung, wird ein Podcast werden.
Zum Beispiel, haben wir auch schon gemacht, ja.
Jetzt haben wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat OpenAI der Welt die künstliche Intelligenz, sage ich mal, so präsentiert, dass für jeden verwendbar ist mit ChatGPT. Inwieweit trifft euch das als Schule, trifft dich das in der Lehre? Aber auch, inwieweit ändern sich potenziell Hausübungen, Abschlussarbeiten oder Prüfungen?
Also ich habe schon gemerkt, wie das Thema aufgekommen ist, dass das trotzdem viele Lehrer sehr bewegt hat, sage ich jetzt mal, vorsichtig.
Verständlicherweise.
Ja, natürlich. Es hat aber der Hype ein bisschen abgenommen. Am Anfang waren alle Schüler irgendwie total fixiert, ja, sofort ausprobieren mit ChatGPT und alles. Wir haben das auch im Unterricht gemacht, natürlich, mir hat das auch getaugt. Ist ja auch mal cool, wenn du dann einschreiben kannst, okay, schreibe halt eine, spiele jetzt die Rolle, nehmen wir wieder den Edison her, das Thomas Alva Edison und antworte zeitgemäß, wie man es quasi jetzt erwartet. Und gibt natürlich coole Möglichkeiten dann, das zu nutzen. Oder einfach auch, um Sachen nachzuschlagen, zu recherchieren oder Ideen zu bekommen, ist echt eine coole Sache. Ich habe jetzt gemerkt, dass der Hype ein bisschen abgenommen hat, auch bei den Schülern. Jetzt, dass sie es während Unterricht nehmen. Manche schon, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. Ich halte es aber für total wichtig, dass man es mit einem bespricht, dass man es auch nutzt gemeinsam. Und dass man vor allem ja darüber redet, wie man sinnvoll einsetzt. Aber das ist eh klar.
Ich habe kürzlich einen Alexander Freischlager von der Johannes Kepler-Universität im Podcast gehabt. Und der hat auch gesagt, es muss eigentlich in Wahrheit eine proaktive Zugehensweise auf die KI sein, weil sie ist da, sie wird bleiben. Das heißt, das Ding zu verschweigen oder versuchen zu verbieten, bringt ja auch nichts.
Absolut nicht. Im Gegenteil, eigentlich Microsoft versucht, da das eigentlich jetzt auch aktiv zu integrieren, speziell auch in Teams.
Mit dem Copilot.
Das, genau, und sie arbeiten gerade an sogenannten Learning Accelerators. Da gibt es einmal Der heißt, jetzt den Namen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber wo es darum geht, dass halt die Schüler recherchieren, lernen, Quellen aussuchen und das dann auch mit Hilfe von einer KI für uns Lehrer leichter bewertbar wird. Und es gibt auch einen für die Sprachenlehrer, wo halt die Schüler und Schülerinnen dann einfach was vorlesen zum Beispiel und die KI analysiert dann die Lesegeschwindigkeit, Fehler, Aussprache und so weiter, was natürlich schon sehr cool ist. Und für Mathe ist da auch gerade was in Arbeit, bin schon recht gespannt, wann es rauskommt.
Bezüglich Mathe, Bekannter hat letztens ein Foto mir gezeigt von einem Rechenbeispiel und mich gefragt, ob ich das lösen kann. Und ich habe dann grob draufgeschaut und es waren aber keine Angaben dabei und ich habe es nicht lösen können. Und ich habe dann einfach das Foto eins zu eins in ChatGPT reingeschmissen und so gesagt, bitte lösen. Ich habe nicht einmal gewusst, im Wesentlichen eigentlich, um was es genau geht. Mhm. Es hat sich herausgestellt, es ist um eine Kegelberechnung gegangen und das Ding hat das einfach innerhalb von Sekunden perfekt gelöst gehabt. Siehst du da ein Risiko für Hausübungen? Also dass die, aber weitergedacht dann, Hausübungen ist ja das eine, aber was ist die Konsequenz daraus? Mhm. Wenn Hausübungen nicht gescheit gemacht werden, verliere ich im Wesentlichen den Lerneffekt daraus. Weil ich mache also Hausübung, auch wenn ich als Schüler vielleicht jetzt nicht lustig finde, dass ich Hausübung machen muss, aber die Idee dahinter ist ja, dass man irgendwie was lernt dabei.
Ja, absolut. Ist natürlich eine Gefahr. Wenn es die Schüler so verwenden, dann lernen sie natürlich nichts daraus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann ich als Lehrer sagen, okay, ich verändere meine Aufgabenstellung bei der Hausübung so, dass das möglichst nicht nutzbar ist. Was wahrscheinlich nicht immer möglich ist, auch nicht in alle Fächer. Kann ich aber natürlich machen, kann es somit ein bisschen einschränken. Oder die zweite Variante ist, dass man es halt so sagt, dass man die Schüler, also mit den Schülern darüber diskutiert, okay, was passiert denn, wenn das wer so einsetzt? Was bedeutet denn das dann für einen? Natürlich habe ich dann vielleicht einmal bei der Hausübung, schneide ich vielleicht besser ab und ist für mich leichter. Aber schlussendlich muss man ja klar machen, das fällt da halt irgendwann auf den Kopf. Und ich glaube, eine Mischung aus diesen zwei Herangehungsweisen ist, glaube ich, also ich finde es unbedingt gut, dass man das mit einer bespricht, dass das halt nicht zielführend ist. Und das sehen es, glaube ich, auch die meisten ein. Aber es wird jetzt nicht bei allen Hausübungsformaten gelingen, dass man die KI, oder dass man es so macht, dass die Schüler die KI nicht nutzen können, glaube ich.
Ein Thema, was ich gerne noch fragen würde, eine kontroverse Frage, aber können alle Schüler, ich sage jetzt mal in Österreich, noch an der Matura das Zehnfingersystem?
Nein, ist nicht so. Man, sie sind zwar super schnell im Schreiben, teilweise auch mit ihren eigenen Systemen.
Nur schneller am Handy.
Genau. Aber Zehn-Fingersystem beherrschen nicht alle. Es gibt bei uns einen Kurs in der Unterstufen, wo sie freiwillig teilnehmen können. Es ist aber jetzt nicht Teil vom Lehrplan, das heißt, alle machen es dann natürlich nicht. Und dementsprechend können es auch nicht alle.
Wie siehst du das persönlich? Also ich persönlich würde jetzt sagen, egal welchen Beruf man mal nach der Schule ergreift, ein Zehn-Fingersystem ist für mich Baseline.
Stimme ich dazu. Also es ist auf jeden Fall total hilfreich und man spart sich einfach auch voll viel Zeit, wenn man das, also wenn man es später im Job braucht. Ja. Und schnell schreiben kann, ist es einfach schon eine Fähigkeit, die absolut nützlich ist.
Also da gibt es noch Potenzial nach oben.
Absolut.
Gibt es andere Fähigkeiten, wo du sagst, hey, da glaube ich, müssen wir in Zukunft noch intensiver draufschauen als Schule oder als Bildungswesen, damit unsere Kinder quasi dann vorbereitet in die Welt rausgehen? Ja,
ja, ich glaube, dass gerade mit dieser ganzen Digitalisierung vor allem die Fähigkeiten Kommunikation oder die präsentieren können, Umgang mit anderen, soziale Kompetenzen, ich glaube, dass das noch wichtiger wird. Weil, ja sicher, und die Technologie kann uns total viel Arbeit abnehmen, aber dieses Zwischenmenschliche und das Soziale oder das Kommunikative, das kann es uns nicht abnehmen. Und diese Sachen in Verbindung mit der Kreativität, ich glaube, das sind ganz wichtige Skills, die Schüler unbedingt kennen sollen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe ist der Schule und auch von uns Lehrern, dass wir da die Schüler und Schülerinnen vorbereiten.
Vielleicht ist es jetzt schon sehr nischig, aber du bist Lehrerin im Gymnasium. Inwieweit ist das Thema Softwareentwicklung oder Programmierung ein relevantes Thema? Gibt es da Schüler, die sich damit selbstständig befassen oder kann man solche Skills vermitteln?
Ich merke schon immer wieder, dass es da fast in jeder Klasse interessierte Schüler gibt. Wir bieten da teilweise Talentförderkurse an in die Richtung. Ich habe da vor 2 Jahren so einen Drohnenclub leiten dürfen. Wir haben so kleine Drohnen in der Schule, die man auch programmieren kann, wo es schon mal ein bisschen eine Herangehensweise an die Programmierung ist.
Wie viele Drohnen haben Sie versenkt?
Die sind relativ stabil. Also wir sind natürlich ein paar Mal gegen Decken, gegen die Wand oder auch gegen Schüler geflogen, aber sie sind relativ stabil, Gott sei Dank. Und es sind 2, 3 Propeller kaputt worden, aber sonst ist nichts passiert.
Das ist fair.
Genau. Nein, ich merke schon, dass da Interesse da ist. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist. Ich bin halt selber kein Informatiklehrer, bin da kein Profi, aber die spielerischen Anfänge, ich glaube, da kann es hinleiten ein bisschen und das macht mir auch Spaß. Ich habe aber natürlich auch Kollegen, die natürlich sowas besser kennen, speziell einen Kollegen von mir, der da in die Richtung auch einiges macht. Aber ich muss auch schon sagen, bei uns in der Schule ist darauf nicht der Schwerpunkt gelegt.
Ja, na, ist ja klar. Also Allgemeinbildung, Gymnasium, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch, also gerade diese MINT-Bereiche sind ja trotzdem irgendwie sehr wesentlich für uns als Gesellschaft, sage ich jetzt einmal.
Ja, voll.
Und diese Skills wird es auch zukünftig massiv brauchen und nämlich auch zu verstehen. Also die KI zu verwenden ist ja das eine, aber so ein bisschen ein Verständnis dafür zu haben, was heißt denn ein neuronales Netz? Wie funktioniert denn das dahinter? Was heißt denn, ich muss das Ding mit Daten füttern? Also da ist ja so viel, das darunter schlummert, dass man irgendwie so als Grundlage erst einmal fassen können muss, damit man, glaube ich, dann langfristig das auch sinnvoll einsetzen kann.
Voll, stimme dazu, ja.
Hast du irgendwelche positiven Beispiele aus deiner Zeit als Lehrer, wo du sagst, hey, da hat das Thema Digitalisierung richtig gut funktioniert. Da haben wir Lehrer was davon, da haben die Schüler was davon. Irgendwie so die Leuchttürme.
Mhm. Ja, ein ganz großer Vorteil der Digitalisierung ist von mir der, dass man viel differenzierter unterrichten kann. Ich meine damit, in der Unterstufe in Mathe ist die Schere zwischen den schnellen Schülern und den langsamen oftmals wirklich groß. Und dann ist es Lehrer schon eine Herausforderung, dass man halt irgendwie für alle einen Unterricht bieten kann. Weil die einen sind schon 2 Stunden vorher fertig mit einer Sache und die anderen brauchen nur viel länger. Und da ist mir halt jetzt möglich, dass ich halt eine Lernumgebung vorbereite, wo halt die Schüler zu ihrem Schwierigkeitsgrad passend die Aufgaben suchen und dann auch entsprechend gefordert werden. Und halt die Guten haben halt dann schwierigere Aufgaben, haben vielleicht dann auch ein bisschen mehr Freiheiten, dürfen dann vielleicht auch für die anderen Erklärvideos erstellen und solche Sachen. Und das finde ich schon ein Riesenvorteil, der mit Digitalisierung möglich ist. Und gerade diese Individualisierung finde ich extrem wichtig, weil in meinem ersten Jahr habe ich, so wie es ich noch gewohnt war, irgendwie unterrichtet, dass ich auf der Tafel stehe und da machen wir etwas gemeinsam. Und die Erfahrung war, dass 4, 5 Leute war es die 3. Erklärung immer noch nicht genug und aber 10 haben es schon beim ersten Mal gecheckt und eigentlich machst du einen Unterricht, der für keinen wirklich passt. Und das finde ich schon ein riesen Leuchtturm, so wie du gesagt hast, finde ich. Das Zweite ist natürlich auch für mich persönlich, ist so eine riesen Arbeitserleichterung, wenn ich mich digital organisiere, kann ich mir so viel Zeit sparen. Und gerade bei uns als Lehrer, wir kriegen jetzt nicht nach Zeit, sondern nach unserer Arbeit, die wir machen halt, ist für mich natürlich eine riesen Erleichterung. Und ich glaube aber auch, weil du eh schon gesagt hast, es wird immer wichtiger werden, auch in die Berufe. Und da finde ich es wichtig, eben, dass auch wir Lehrer zum Teil als Vorbilder vorangehen und die Schüler eben mit dem auch schon im Unterricht konfrontieren und sie dann eben zu Erwachsenen heranbilden, die halt in dem Thema gut ausgebildet sind.
Ja, das ist ja überhaupt oft ein Thema, was auch im Podcast immer wieder kommt. Das Thema Digitalisierung scheitert ja oft oder meistens gar nicht an der technischen Umsetzung, weil technisch kann man alles umsetzen. Aber es ist vielmehr ein Change-Prozess. Und wie du gerade sagst, der Change-Prozess beginnt ja in der Schule in Wahrheit schon bei den Lehrern, wo man sagen muss, die müssen, wie du sagst, als Vorbild vorangehen, damit man solche Sachen proaktiv einsetzt, so wie es du machst. Sonst können es die Schüler natürlich auch nicht einsetzen. Wo siehst du da aktuell den Stand im österreichischen Bildungswesen? Du sagst, du bildest auch die jungen Neuen aus. Mhm. Wo stehen wir da aktuell?
Ja, was ich schon merke, dass in der Ausbildung der Lernstudierenden das noch nicht, also die Digitalisierung, noch nicht den Stellenwert hat, den es meiner Meinung nach haben sollte. Also ich merke dann schon, wenn ich mit den Studenten rede, dass sie sagen, hey, boah, das haben wir jetzt zum ersten Mal gehört, sowas, und das braucht uns eigentlich viel öfters. Und das finde ich total schade. Und ich finde auch, dass man halt die Lehrer ein bisschen allein, also die jungen Lehrer und Lehrerinnen ein bisschen allein lässt.
Weil die Lösungen gibt es ja.
Genau. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil nicht jede Schule die gleichen Systeme nutzt und so. Aber trotzdem finde ich, dass man die Lernstudierenden da auf das vorbereiten sollte. Und für mich war es auch so, ich habe mir alles selber beibringen müssen zu dem Thema. Mir hat es aber Spaß gemacht und ich war der Typ dafür. Aber viele sind es halt auch nicht und die haben interessiert das nicht so. Und ja, das ist ein bisschen, also das geht mir auf jeden Fall noch ab. Aber was ich auch noch sagen möchte, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass nicht jeder Lehrer und jede Lehrerin das so digital macht wie ich. Ich glaube, dass diese Abwechslung für die Schüler auch gut ist, dass sie vielleicht trotzdem bei dem anderen Kollegen oder Kollegin das noch analog machen.
Hoffentlich im Turnunterricht.
Da sowieso. Aber auch diese anderen Seiten sehen und dann ja, sie das rausnehmen, was für sie am besten passt.
Ein anderes Thema, auf das würde ich auch gerne noch zu sprechen kommen, ist, wo ist die Rolle der Eltern in dem ganzen Konstrukt?
Ja, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, also mein Matheunterricht ist ja radikal anders wie bei anderen Kollegen, weil ich das mal so behaupte, weil sie halt alles digital machen. Was natürlich bei den meisten Eltern ganz gut ankommt, weil sie eh merken, okay, ist vielleicht irgendwie wichtig für die Zukunft und bringt ja auch was.
Da gibt es ja auch einen riesengroßen mittlerweile deutschen Influencer, glaube ich, Daniel Jung, wenn ich mich nicht täusche, der quasi Matheunterricht auf YouTube gebracht hat und damit irgendwie so accessible, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja.
Ich habe aber heuer zum ersten Mal auch die Erfahrung gemacht, dass bei einem Elternpaar das nicht so gut angekommen ist, weil die halt einfach das vielleicht auch noch anders gewöhnt sind und irgendwie mit denen nicht so gut zurechtkommen. Und ich habe halt heuer gemerkt, okay, ich müsste vielleicht einfach in Zukunft die Eltern ein bisschen mehr mitnehmen, dass ich ihnen gleich von Anfang an erkläre, okay, wie läuft das ab? Logischerweise, die Eltern kennen das von damals natürlich von ihrem Unterricht, wie das war. Und mittlerweile hat sich aber viel verändert. Und da habe ich heuer gemerkt, okay, ich muss da einfach die Eltern, nicht nur die Schüler das erzählen, was ich vorhabe, sondern auch die Eltern, damit sie da ein bisschen mitkommen. Viele sagen halt auch, okay, sie können dann ihnen nicht so gut helfen, weil sie sich halt im iPad nicht so gut auskennen manchmal, aber dass sie es trotzdem voll okay finden. Und ja, ist einfach ein bisschen ein Entwicklungsprozess, wo teilweise die Eltern auch noch ein bisschen was zu lernen haben und manchmal auch ein bisschen mitentwickeln müssen.
Ein bisschen eine offenere Frage noch. Was wäre, wenn heute Weihnachten ist und du Wünsche überspielen darfst, was würdest du für die Digitalisierung in den österreichischen Schulen wünschen?
Also ich bin in der glücklichen Lage, dass wir in jeder Klasse Apple TV haben und uns drahtlos mit den Beamer verbinden können und auch die Schüler das kennen. Und ich habe auch von Kollegen, dass das bei ganz vielen Schulen nicht der Fall ist. Und das erleichtert meinen Unterricht schon. Das wünsche ich mir auch natürlich für die anderen Standorte. Und was auch immer ein Riesenthema ist, ist die Bandbreite, die wir als Schule nutzen können. Da ist einfach das Budget nicht groß genug, dass wir die WLAN-Kapazitäten so ausbauen, dass es wirklich problemlos funktioniert. Also das ist manchmal schon nervig, wenn man jetzt am Montag in die Klasse kommt in der Früh und eigentlich eine coole Stunde vorbereitet hat und dann scheitert es daran, dass man jetzt kein Video streamen kann, ist natürlich dann ein bisschen mühsam. Das wünsche ich mir schon. Und wie ich zuerst schon kurz erwähnt, ich wünsche mir, dass das einfach in der Ausbildung auch stärker forciert wird, dass die jungen Lehrer und Lehrerinnen da einfach vorbereitet werden und dass da nicht allein gelassen sind, so wie sie es jetzt teilweise mitkriegen.
Und zu unseren Zeiten hat es noch Overhead-Projektoren gegeben. Gibt es heute noch Overhead-Projektoren?
Bei uns in der Schule glaube ich, dass wir gar keinen mehr haben. Heute habe ich mir aber sogar wieder so eine Folie geholt vom Overhead-Projektor. Habe mich die Sekretärin gefragt, was ich jetzt vorhabe. Manchmal ist es ganz praktisch, wenn man Winkelkontrolle macht bei der Schularbeit, kann man es vorzeichnen, drüberlegen und dann. Das mache ich mir nur praktisch.
Sehr gut. Dann kommen wir, glaube ich, zum Abschluss. Gibt es irgendwas, was du nur mitgeben möchtest? Vielleicht auch den Schülern, wenn sich das jemand anhört.
Ja, voll. Also speziell den Schülern und Schülerinnen möchte ich eben sagen, dass bei der Digitalisierung eine riesige Chance da ist für sie. Und wenn sie da gut drauf sind, sind sie, glaube ich, eine extreme Bereicherung für den Arbeitsmarkt und können wirklich viel verändern. Und wichtig ist aber auch, dass man eben die anderen Kompetenzen nicht vergisst. Eben neben der Digitalisierung das Soziale, die Kommunikation, die Kreativität. Das sind Sachen, die man vielleicht nicht immer nur in der Schule lernt, wie man aber gemeinsam mal in einem Verein. Und da glaube ich auch, wenn man sich außerschulisch engagiert und da seine Energie und seine Leidenschaft reinsteckt, dass man da auch total viel von diesen Skills lernen kann, die manchmal in der Schule ein bisschen untergehen.
Ja, absolut richtig, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe ja letztens mit dem Lukas Kreins vom Vereinsplaner erst im Podcast darüber gesprochen, die digitalisieren quasi Vereine, aber jetzt haben gesagt, ich finde das Thema vom Vereinsplaner als Unternehmen so schön, weil du beschäftigst dich mit lauter Vereine, das heißt mit lauter Dingen, wo Leute ehrenamtlich Zeit einstecken und kannst denen einfach Arbeit erleichtern und quasi Lebenszeit schenken. Und das ist, finde ich, ein totaler, schöner, unternehmerischer Gedanke für die Dinge, mit denen du dich beschäftigst.
Ja, ist ein cooles Projekt. Ich war schon mal bei einem Vortrag von ihm. Coole Sache. Und wünsche mir alles Gute, wenn ihr das hört. Und weiter so.
Dann kommen wir zum Abschluss. Ich schließe ab, wie immer. Ich bin davon überzeugt, Digitalisierung hat die ureigenste Aufgabe, die Welt zu verbessern. Und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag und danke, dass du dabei warst, Christian.
Danke fürs Gespräch und für die Einladung.